28. Juni 2026, 16.35 Uhr. Die Meteorologen messen erstmals 40 Grad Celsius in der Wiener Innenstadt. Die Menschen in Österreich sind körperlich und mental stark belastet, was sich unter anderem in einer starken Zunahme von Rettungsfahrten äußert. Zielort für die Rettungsfahrten sind oftmals die Spitäler und ihre Notaufnahmen. Die Gesundheitsversorgung sieht sich konfrontiert mit einer schwierigen Situation. Auf der einen Seite die demografische Entwicklung, mehr Leute, die aber im Durchschnitt immer älter und damit vulnerabler werden. Auf der anderen Seite die Auswirkungen des Klimawandels, mehr und immer längere Hitzeperioden und damit einhergehend eine hohe gesundheitliche Belastung für die Bevölkerung. Die Kombination bringt die Spitäler als Teil der kritischen Infrastruktur an ihre Belastungsgrenzen. Die verantwortlichen Managerinnen und Manager sehen sich mit kritischen Fragen konfrontiert. Hält die Infrastruktur stand? Stehen die nötigen Services auch in der Zukunft zur Verfügung? Und schließlich, was passiert, wenn ich einmal in der Notaufnahme lande? Ich bin Bernd Stampfl und Sie hören den FM-Talk, den Zukunftspodcast der FM-Branche. In diesem neuen Format besprechen wir Antworten auf die existenziellen Zukunftsfragen, die die Facility Manager in Österreich umtreiben. Wir, das ist die Facility Management Austria und ihre global agierende Schwester, die IFMA. Unser Jahresschwerpunkt 2026 ist die Klimawandelanpassung. Denn das Klima ändert sich. Aber was bedeutet das für unsere Gebäude und die vielen Millionen Menschen, die sich darin aufhalten? Welche Services werden nötig sein? Und welche Chancen ergeben sich daraus für die Unternehmen, die FM anbieten? Mein heutiger Gast ist Angelika Ludwig. Sie plant die Wiener Spitäler der Zukunft. Aber werden diese dem Klimawandel standhalten? Wir sind heute beim FM-Talk, der zweiten Episode unseres FM-Talks, und ich bin heute zu Gast im Wiener Gesundheitsverbund bei der Frau Diplom-Ingenieurin Angelika Ludwig. Sie sind verantwortlich für das Investitionsprogramm im Vorstandsressort Infrastrukturmanagement des WIGEF. Ich hätte es so verstanden, dass Sie damit auch zumindest teilverantwortlich sind für das Rahmenbauprogramm 2040 des Wiener Gesundheitsverbundes. Uns hat diese Funktion insofern das Interesse geweckt bei uns, als wir uns im Jahresthema auseinandersetzen mit Klimawandelanpassung. Also Klimawandelanpassung ist das Jahresthema des FM-Talks, und Spitäler gehören natürlich in einer gewissen Art und Weise zur kritischen Infrastruktur einer Stadt. Und so bin ich froh, dass wir Sie heute interviewen dürfen. Herzlich willkommen beim FM-Talk.
Dankeschön.
Damit sich unsere Hörerinnen und Hörer ein bisschen zurechtfinden, wo wir sind im 18. Stockwerk am Gelände des Wiener AKHs. Unsere Aussicht ist fantastisch und wir sehen zum ersten Mal seit zwei Wochen sowas Ähnliches wie Wolken. Wir sind nämlich am Ende, oder ich hoffe zumindest, dass es das vorübergehende Ende einer langen Hitzeperiode ist. Wir hatten vergangenen Sonntag zum ersten Mal 40 Grad in der Stadt Wien gemessen. Das belastet die Menschen, das belastet die Infrastruktur, und daraus leitet sich vielleicht auch ein bisschen das heutige Thema ab. Ja, was bedeutet der Klimawandel für die kritische Infrastruktur? Wie bereitet man sich vor, oder auch überspitzt gesagt, muss die Bevölkerung beunruhigt sein, kann sie beruhigt sein? Das ist ein bisschen das, was wir heute herausarbeiten wollen, und dann natürlich speziell am Beispiel der Wiener Spitäler oder Kliniken, wie man so sagen kann. Ich habe einen interessanten Zeitungsartikel gelesen im Vorfeld, oder es war eigentlich eine Studie, die ist gestern rausgekommen, dass man untersucht hat, dass während solcher Hitzewellen um 9% mehr Rettungseinsätze sind. Und nachdem ich mich momentan mit der Vorbereitung auf dieses Interview beschäftigt habe, habe ich gedacht, das ist doch eigentlich interessant, weil wahrscheinlich machen die meisten dieser Rettungseinsätze, finden ja Ende in einem ihrer Kliniken, das würde ich zumindest vermuten. Das heißt, sie haben eigentlich eine doppelte Herausforderung zu bewältigen, dass sie einerseits Gebäude oder eine Infrastruktur bereitstellen müssen, die dem Klimawandel standhält, und andererseits natürlich wahrscheinlich einem verstärkten Ansturm von Leuten auch standhalten wird. Ja. Und das Rahmenbauprogramm für die Wiener Gesundheitseinrichtungen datiert aus dem Jahr 2022, oder zumindest wurde es damals im Gemeinderat beschlossen. Und jetzt ist für mich so ein bisschen die Frage, ist es denn noch aktuell? Planen wir noch das Richtige? Weil seit 2022 hat es mal ein intensives Hochwasser gegeben, jetzt eine durchaus intensive Hitzewelle. Wie sehen Sie das?
Also ich sehe schon, dass wir auf einem richtigen Wege sind. Ja, wir haben gute Vorgaben und auch gute Experten. Wir haben gute Innovationen, die wir umsetzen werden in unserem Programm, Rahmenbauprogramm, wie es genannt wird, über die Standorte der Wiener städtischen Kliniken. Die Standorte, die davon betroffen sind oder die sich freuen dürfen, dass sie neue große Zentralkliniken kriegen, sind Hitzing und Otterkring. Und es wird in der Landstraße saniert, Stationssanierungen werden gemacht und auf dem Standort Donaustadt wird zurzeit die Speisenversorgung neu gemacht und auch die zentrale Notaufnahme bekommen eine ganz große, schöne zentrale Notaufnahme in der Klinik Donaustadt. Und dann haben wir noch die Klinik Favoriten, wo wir schon einige Bauwerke umgesetzt haben, wie die interimistische Psychiatrie, auch das Ausweichbauwerk, damit wir jetzt die große neue Zentralgebäude machen können, wo Pulmologie, Kardiologie und so weiter also drinnen verortet sein wird. Die Anpassung an diese Klimakapriolen gibt es viele Strategien von Stadt und auch natürlich vom Bund. Und wenn man das von oben herabbricht, dann haben wir die Klimaanpassungsstrategie aus dem 2024er Jahr der Bundesregierung. Die wird regional gesteuert und umgesetzt im Smart City Wien Rahmenstrategie. Und darin finden sich Strategien für die nachhaltige Entwicklung der Stadt Wien und auch natürlich zur Klimaanpassung.
Das heißt, Sie betten sich quasi ein in ein etwas größeres Programm, abgeleitet von den Klimazielen oder Strategien der Republik eigentlich, runtergebrochen auf die Stadt Wien. Und von der Stadt Wien sind Sie natürlich ein wesentlicher Baustein. Jetzt weiß ich gar nicht, viele werden es wissen, aber nicht alle, die uns zuhören, werden wissen, was der WIGEF ist. Ich habe das kurz mir angeschaut. Sie sind mit 30.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine der größten Gesundheitseinrichtungen Europas.
Genau so ist es, ja.
Jetzt, vielleicht können Sie es noch kurz schildern, was denn die Eckpunkte dieses Rahmens Bauprogramm sind. Ich hätte verstanden, bis 2040 gibt es da einfach einen Plan. Und inwiefern nimmt der auch wirklich Bezug auf diese Herausforderungen, die sich aus dem Klimawandel ergeben? Es wird ja nicht der einzige Eckstein sein, sondern es wird auch andere geben, aber sicher ein wesentlicher.
Das ist natürlich ein wesentlicher Klima- und Energie, vor allem Energiebereitstellung für eben so große Zentralbauten wie die Kliniken in Hitzing und Otterkring sind natürlich ein Thema. Und es ist natürlich so, dass das Rahmenbauprogramm viele Projekte vorschreibt. Bis 2040 setzt der Wiener Gesundheitsverbund das größte Modernisierungsprogramm seiner Geschichte und ich glaube, es ist sogar in Europa das größte Programm um. Also die gesamte Gebäudeinfrastruktur von Pavillon, System, Spitäler, Otterkring, Hitzing und Favoriten umgestellt auf Zentralkliniken, ja, auf Zentralgebäude, weil die Pavillonstruktur nicht mehr up-to-date ist und sie ist auch nicht zeitgerecht und sie ist sehr leistungsintensiv und personalintensiv, sage ich jetzt mal. Also das hat früher zur Jahrhundertwende einen Sinn gehabt, wo man die Krankheiten sozusagen, die sehr ansteckend war, in verschiedenen Pavillons gegeben hat, weil man einfach diese medizinischen Möglichkeiten von heute nicht gehabt hat.
Das heißt, da ändert sich auch tatsächlich jetzt wirklich die Gebäudestruktur der ganzen Standorte, ja, also weg von, von einzelnen Gebäuden hin zu mehr zu zentralisierten Einheiten.
Genau, zu zentralisierten Einheiten. Natürlich, dass da die Infrastruktur kurz, schnell und knapp ist. Also wenn ein Notfall kommt, in kurzen Wegen, in schnellen Wegen alles abgehandelt werden kann, auch für den Patienten in kurzen Wegen abgehandelt werden kann, sozusagen der Patient in der Klinik.
Okay.
Genau. Ja. Kurze Wege, schnelle Diagnostik und auch sozusagen auch die schnelle weitere Versorgung, die dann folgen muss.
Ich habe mir im Vorfeld ein bisschen angeschaut, was zum Zeitpunkt des Gemeinderatsbeschlusses, also das war ja 2022, da habe ich ein Zitat vom Stadtrat Peter Hacker gefunden. Vielleicht kann ich das kurz zitieren. Allein bis 2030 werden wir rund 3,3 Milliarden Euro investieren. Das ist eine gewaltige Summe. Die Kliniken werden nicht nur auf den letzten Stand der Technik bzw. Wissenschaft gebracht, sie werden auf klimagerechte Standards umgerüstet. Jetzt interessiert mich natürlich gerade dieses klimagerechte Standards, was man sich darunter vorstellen kann. Ich hätte verstanden, dass sie auch sowas wie einen Kriterienkatalog für nachhaltiges Bauen herausgebracht haben, der wurde auch ausgezeichnet. Was steht denn da so drin? Was ist denn klimagerecht und was bedeutet speziell im Zusammenhang mit Spitälern und Gesundheitsversorgung?
Also dieser Nachhaltigkeitskatalog ist für uns eine Vorgabe in allen Projekten. Es gibt da 450 Nachhaltigkeitsanforderungen für die Planung, für den Bau und für den Betrieb. Die sind da aufgeschlüsselt und die werden sozusagen sukzessive in der Planung, im Bau und im Betrieb abgehandelt. Ja. Wir haben dazu auch diesen Nachhaltigkeitskatalog Regeneratives Bauen und Nachhaltiges Bauen herausgebracht. Mhm. Den Umsetzungsbericht von 22 bis 25 gibt es von WIGEF. Mhm. Und da sind natürlich so Kriterien wie drinnen, wie kann man kurz sagen, wie Bauteilaktivierung, begrünte Dachterrassen, Fassadenbegrünungen, Grünraumgestaltung ist da ein großes Thema. Da natürlich auch die Überhitzung durch Grünraumgestaltung oder durch Fassadenbegrünung und begrünte Dächer auch schon entgegengesteuert kann.
Das heißt, Sie haben so eine Art Mindestkriterienkatalog geschrieben und 450 Kriterien stehen da drin, die sich in unterschiedliche Kategorien wahrscheinlich einteilen. Aber man kann davon ausgehen, wann immer der WIGEF jetzt etwas neu baut, dann ist zumindest dieses Mindestkriterium erfüllt und es wird der Gebäudebegrünung geben, es wird eine Bauteilaktivierung geben, es wird eine gewisse Art von Energieversorgung geben. Wahrscheinlich gibt es auch Kriterien, die sich ein bisschen an den Betrieb richten. Also das ist sozusagen verpflichtend für alle, die in diesem Bauprozess dann beteiligt sind.
Genau. Und in diesem Kriterienkatalog sind eben diesen 6 Fokusthemen aufgeschlüsselt: Klimaschutz, Mobilität, Grünraum und Biodiversität, Kreislaufwirtschaft, attraktives Umfeld und auch nachhaltiges Wirtschaften.
Okay.
Die sind da aufgeschlüsselt. Das ist auch konform mit den Vorgaben von der Stadt Wien, weil wir Unternehmung der Stadt Wien sind, haben wir das natürlich aufgenommen und bei uns auch umgesetzt.
Okay. Es gibt eine ganz informative Homepage über alle Bauprojekte. Eines davon ist ja die Klinik in Otterkring. Und da habe ich ein nettes Stichwort drin gefunden, glaube ich, Klinik im Park. Zumindest scheint das einmal der Slogan gewesen zu sein. Klingt natürlich attraktiv und spielt ein bisschen in diese, wenn ich das sehe, Grünraum und Biodiversität. Also ist das eine Anforderung an moderne Gesundheitseinrichtungen, dass sie nicht nur innen schön sind, sondern auch außen etwas bieten?
Das ist natürlich dort, an dem Standort in Otterkring, ist es eine Psychiatrie für Erwachsenenpsychiatrie. Und hier wurde das gezielt dort hingesetzt, etwas abseits von jetzigem Krankenhausbetrieb, in einen Grünraum, wo auch sozusagen das Gebäude quasi entkernt wurde, damit die Bäume stehen bleiben können in gewissen Stellen. Das ist sehr interessant, ja. Aha. Wo dann der Baum mitten im Gebäude ist und da raufragt, damit eben dieser stehen bleiben kann. Und natürlich ist dort auch ein schöner Garten für die Patienten, die halt die Ruhe suchen, kurze Entspannung suchen. Und ein tolles, ich war selber dort, ich finde es extrem schön, dieses Gebäude. Auch, glaube ich, die Mitarbeiter sind extrem zufrieden drinnen, in diesem Gebäude arbeiten zu dürfen. Die Patienten sind auch sehr wohlgesonnen in diesem Gebäude. Und es hat ja auch etwas, das Umfeld, das Gebäude hat ja auch was mit der Genesung zu tun. Wenn das Umfeld passt, dann ist es auch für die Patienten sozusagen in diesem Krankenhaus in diesem Setting gesund zu werden, ein leichteres.
Das heißt, die Situation war dort unter anderem so, dass die Bäume da waren und das Gebäude musste sich um die Bäume oder den Baum herum orientieren. Das ist natürlich, wird das Stadtgartenamt freuen, weil ich weiß es selber, wie schwierig es ist, einen Baum zu entfernen für ein Gebäude. Das ist in Wien ein ganz heißes Thema und sehr emotional aufgeladen. Das heißt, dort haben sie es so gelöst, dass der Baum als Faktum war.
Genau, an einer Stelle des Gebäudes, ja.
Ja. Okay. Na, spannend, ja. Den Kriterienkatalog habe ich schon erwähnt. Sie haben da auch einen Sonderpreis dafür bekommen, im Oktober 25 habe ich gesehen. Gratulation.
Dankeschön.
Ich glaube, das ist ein wesentlicher Punkt, dass man als Organisation so etwas hat, was für alle, die dann im Bauprozess beteiligt sind, verbindlich ist. Es wird wahrscheinlich anfangen beim Planer, der nach gewissen Kriterien planen muss und geht dann über auf die ausführenden Firmen. Und irgendwann, wenn das Ding da fertig ist, dann müssen sich wahrscheinlich auch die Facility Manager dran halten, dass sie entsprechend diesem Kriterienkatalog das Gebäude betreiben. Das ist sehr hilfreich. Wie wird denn das überwacht? Wie stellen Sie das sicher, also jetzt, dass dieser Katalog auch tatsächlich erfüllt wird? Gibt es da externe Qualitätssicherung? Oder?
In jedem Projekt von uns haben wir die Bauherrenorganisation. Das heißt, die BPG, die Projekt- und Baumanagementgesellschaft, setzt für uns die Projekte um, baulich. Und da ist die Struktur ja so, dass wir einen Projektleiter haben, Projektsteuerung, dem Generalplaner, die örtliche Bauaufsicht, so die Strukturen runter bis zum Bau. Und der Projektleiter ist dafür zuständig und verantwortlich, dass das Projekt mit allen Vorgaben, die wir geben, umgesetzt wird. da wird durch den Generalplaner natürlich und durch die Projektleitung wird das gemonitort, ob dieser Katalog natürlich umgesetzt wird. Mhm.
An dieser Stelle eine kurze Unterbrechung für eine Frage an Sie. Sind Sie auf der Suche nach einer Bühne für Ihre Innovationskraft? Der FM Day 2026 als die Konferenz mit Weitblick bietet Ihnen diese Möglichkeit. Unter dem heurigen Motto Kräfte bündeln, Fortschritt gestalten, findet die Veranstaltung am 26. September im Wiener Park Hyatt statt. Mit unseren Sponsoring-Paketen verschaffen wir Ihnen die Sichtbarkeit, die Sie verdienen. Und Tickets gibt es natürlich auch. Alle weiteren Infos unter www.fm-day.at, der Link dazu in den Shownotes. Und jetzt zurück zum Gespräch mit Angelika Ludwig. Wenn ich vielleicht noch ein bisschen beim Thema Klimawandel, Anpassung verbleiben darf. Jetzt haben wir 2 Wochen großer Hitze hinter uns. Jetzt war die Hitze das prägende Thema, aber es gibt ja noch viel mehr als Hitze. Es gibt ja auch sonstige Naturereignisse, die, wenn man den Experten und Expertinnen Glauben schenken darf, die einfach häufiger werden. Also es geht nicht nur um Hitze, es geht um Starkregen, es geht um Überschwemmungen, es geht um Trockenheit, Sturm. Übrigens, man hört gerade im Hintergrund ein bisschen den Wind blasen. Jetzt sind Sie als kritische Infrastruktur ja relativ stark exponiert. Das heißt, es ist absolut wichtig, dass Spitäler und Gesundheitseinrichtungen auch unter diesen erschwerten Bedingungen funktionieren. Jetzt abseits der Hitze, was tun Sie oder was steht denn noch drin in diesem Kriterienkatalog, jetzt im Sinne von Risikominimierung auch? Das würde mich interessieren.
Es ist natürlich so, dass wir die Gebäude und energieeffizient gestalten, ressourcenschonend und natürlich auch mit sozusagen erneuerbaren Energien oder Energie, die für uns arbeitet und das quasi ausgestattet ist wie Photovoltaik und Geothermie. Und dadurch ist es auch schon in einer gewissen Art und Weise resilient, weil wir da nicht abhängig sind von außen, sondern wir haben einen gewissen Strom, den wir selber produzieren durch die Photovoltaikanlage und wir haben die Geothermie, die für uns arbeitet sozusagen und wir nicht von einem externen Anbieter jetzt wirklich abhängig sind. Das ist jetzt zum Beispiel schon so im Verwaltungsgebäude in Otterkring, das neu errichtet wird, das im Prinzip ein autarkes Gebäude ist und als Redundanz sozusagen dann noch Anschluss hat natürlich an Fernwärme oder andere Medien, die Redundanz herstellen.
Naja, aber im Prinzip ist schlauer, dass sozusagen jetzt abseits vom positiven Effekt, den erneuerbare Energien jetzt im Sinne des Klimaschutzes haben, sind sie natürlich wesentlich, weil sie einen stabiler machen und weil man eine gewisse Autarkie damit erreicht. Ja. Und ist das ein Standard oder, weil Sie werden wahrscheinlich standardmäßig immer schauen müssen, ob sich das ausgeht jetzt?
Es ist natürlich so, dass wir da Tiefenbohrungen machen müssen und dann wird es berechnet, ob dieses sich rechnet oder nicht, ob man hier Geothermie machen darf oder kann. Ja. Und es ist jetzt so, dass wir im Standort eben Otterkring beim Verwaltungsgebäude das umsetzen können, aber zum Beispiel in Favoriten nicht, weil es einfach nicht geht von der Struktur des Bodens. Ja.
Kann man vorstellen. Und was tun Sie dann? Dann bleibt wahrscheinlich die Fernwärme.
Es ist ja das Motto von der Stadt Wien raus aus Gas. Ja. Das verfolgen wir natürlich. Dann gibt es die Fernwärmeanschlüsse und die sind natürlich redundant ausgestattet. Falls einmal etwas sein sollte.
Ja, und im Sinne der Dekarbonisierung hat ja auch, glaube ich, die Fernwärme ein gewisses Programm. Also zumindest wir rechnen damit, dass sie bis 2040, dass die dekarbonisierte Fernwärme durch die Tür oder durch die Mauer kommt. Dann hat man zumindest mal das Klimaschutzthema behandelt. Das Autarkie-Thema verbleibt natürlich.
Ja.
Na, spannend, ja. Also Sie schauen, dass Sie so unabhängig wie möglich sind. Sie haben einen Holzbaupreis bekommen für das genannte Projekt in der Klinik Otterkring, die Psychiatrie. Ja. Was war denn da Ihr Zugang? Also warum Holz? Was macht den besonderen Reiz aus, auch im Zusammenhang mit dem Rahmenbauprogramm? Das ist ein tolles Projekt.
Bei Holz geht es nämlich darum, es ist vorgefertigt, es ist schnell aufgestellt, das Gebäude, es ist schnell erbaut. Ja. Aber das Holz hat auch den Vorteil, dass natürlich CO2 bindet. Das war natürlich auch ein gewisses Kriterium. Ja. Wir mussten eben, wie gesagt, die Funktion der Psychiatrie, den Funktionsbereich von Benzing absiedeln, ehemaligen Otto-Wagner-Spital. Und hat der Standort Otterkring sich entschieden in dieser grünen Oase, die es dort gegeben hat. Und natürlich ist ein Holzfachbau oder Holzelementbau, es war gedacht als Interimsbau, die beste Möglichkeit, schnellstmöglichst und auch finanziell, ist natürlich auch immer ein finanzielles Thema, in einem gewissen finanziellen Rahmen das umsetzen können. Und daraus ist ein sehr schöner, moderner, finde ich, beruhigender Holzbau geworden.
Also und es ist aber ein temporäres Gebäude. Also wird es dann im Zuge des Neubaus der Zentralgebäude, wenn ich das richtig sage, oder weiß man das noch gar nicht?
Man weiß es noch nicht so genau. Es wurde als temporäres Gebäude eingereicht bei der Baubehörde, aber es sollte, glaube ich, im Sinne aller sein, dass es stehen bleibt. Also ja, dieses wunderbare Gebäude, okay. Das Schöne, ja.
Und spielt da so Holzbau im Bereich der Gesundheitseinrichtungen generell immer mehr eine Rolle?
Es ist von der Hygiene her etwas schwierig, ja. Also Holz, es ist natürlich ein Gipskarton oder Beton, eine glatte Oberfläche ohne Struktur, ist natürlich für die Hygiene sozusagen, wird es lieber gesehen, aber Holz hat natürlich Strukturen und da ist immer das Thema, dass eventuell sich dort etwas bilden könnte, ja, was man im Krankenhaus nicht haben möchte. Ja. Jetzt ist es schon immer noch ein Diskussionspunkt, aber ich glaube, das findet immer mehr Einzug auch in den Gesundheitsbereich Holzbau.
Das heißt, es sind auch die Oberflächen aus Holz, weil man könnte auch sagen, man macht halt die Tragstruktur und so aus Holz und die Oberflächen dann nicht?
Nein, auch die Oberflächen innen sind aus Holz, natürlich dort, wo es möglich ist. Und es musste aber leider auch durch Hygienemaßnahmen oder Vorschriften das Holz sozusagen noch einmal mit einer Beplankung versiegelt werden. Ja. Das ist halt schade, weil dann die ganze Struktur nicht so rauskommt, aber trotzdem ist es…
Also man hat auch Holzoptik.
Es ist so, auch wenn man das Gebäude betritt, als Besucher merkt man schon auch, es ist ein anderes Feeling, wenn man reingeht. Also man merkt es einfach, ja.
Also es war auch kein Zufall, dass man das jetzt gerade für die Psychiatrie ausgewählt hat, oder würden Sie das jetzt unabhängig vom Anwendungsfall als geeigneten Werkstoff nehmen?
Es ist ein geeigneter Werkstoff für alle Fachrichtungen, weil wir jetzt in Otterkring das Orthotrauma-Gebäude auch in Holzmodulelementen umgesetzt haben. Und das ist mit OP, also mit Intensivstationen zum Beispiel. Nicht? Ja. Okay. Und das funktioniert genauso.
Ah, wirklich? Weil das ist ja dann die Königsklasse von technischen Anforderungen, so ein OP-Saal.
OP-Saal sind es nicht, nein, der OP-Saal ist noch im alten Gebäude, aber die Intensivstation ist im neuen.
Ja, spannend, da haben Sie ja viele unterschiedliche Anforderungen zu erfüllen, vom OP-Saal bis zum beruhigenden Krankenhausbett.
Therapiegarten zum Beispiel.
Ja, interessant, ja. Ein zweites Projekt, das mir aufgefallen ist, weil Sie das ja auch wirklich gut veröffentlichen, ist die Klinik Donaustadt, glaube ich, so heißt sie. Das ist einer der Schwerpunkte in der Versorgungsregion und da wird eine neue zentrale Notaufnahme gebaut und ich glaube sogar 2028 veröffentlicht, zumindest war das.
Im Altbestand wird die zentrale Notaufnahme strukturell erneuert. Und es ist kein Neubau, es ist eine Sanierung der alten und auch die Strukturen werden verändert, sodass sie jetzt in die Neuzeit passen, sage ich jetzt einmal.
Okay, es ist also kein Neubau, dann habe ich das vielleicht falsch verstanden. Ja, genau. Wie dimensioniert man denn eine Notaufnahme? Also wie viele Leute werden kommen? Wer kann das vorhersagen? Bekommen Sie da die Vorgaben oder wie funktioniert sowas?
Ja? Es gibt ja diesen RSG, ÖSG und da wird das alles festgelegt.
Das ist sozusagen…
Von der EMA 24 wird das ausgegeben und dann gibt es Vorgaben.
Vorgaben dafür, seitens der Behörden, die diese Abschätzung dann eigentlich treffen müssen. Ja. Und der Wiener Gesundheitsverbund ist dann eher auf der ausführenden Seite und sagt, das, was dort gefordert wird, das stellen
das
wir sicher. Weil das wäre ja ein spannender Regelkreis, irgendwie das einmal zu verstehen, weil wenn sich die Rahmenbedingungen ändern, dann muss das irgendwie dann auch Einfluss auf die Planung nehmen.
Ja, genau, die Planung, aber wir sind die bauliche Planung und diese Planung mit den, wie viele Diensträder brauche ich, wie viele Ärzte, Schwestern, Pfleger und so weiter und so fort, das ist die Betriebsorganisationsplanung und das sind wieder ganz andere ausgebildete, spezialisierte Personen, die das machen.
Okay, Okay, ja, vielleicht müssen wir mit denen mal eines der nächsten Interviews führen, weil das ist natürlich eine spannende Frage, ja, weil für Sie ist ja ein Eingangsparameter für die bauliche Planung.
Und wir haben eine Masterbetriebsorganisation Planung, ein Schriftstück, wo das alles drinnen vorgegeben ist. Ja. Mhm. Aber diese Masterbetriebsorganisation kommt nicht von uns.
Ja.
Und die wird abgeleitet aus dem regionalen Strukturgesundheitsversorgungsplan und der wieder kommt von den österreichischen Strukturgesundheitsplan, also wird der wieder runtergebrochen.
Mhm.
Ja.
Okay.
Also da gibt es auch Vorgaben, bundesweit, länderweit und dann.
Mhm. Na, vielleicht werden wir das einmal in einem der nächsten, in einer der nächsten Episoden beleuchten. Das könnte man vorstellen, dass da einiges drinsteckt an Fantasie. Ich hab, zweiter Zeitungsartikel, der mir aufgefallen ist, war Frankreich. Das ist ganz anders, also ein anderes Land, aber Frankreich hat ja im Zuge dieser Hitzewelle, die dort, glaube ich, eine Woche früher war als bei uns, dann den Alkoholkonsum untersagt. In Paris. Und die Begründung war, die Kliniken sind schon so ausgelastet und sie haben schon so viele Rettungsfahrten, dass sie sich nicht leisten können, jetzt zusätzliche Rettungsfahrten, die alkoholbedingt stattfinden, mit diesen Rettungsfahrten sozusagen das schon überlastete System zu belasten. Das habe ich schon ganz heftig gefunden eigentlich, welche Auswirkungen solche Hitzewellen dann haben. Ja. Und da muss es ja irgendwann einen Masterplan geben für jemanden, wo sich sagt, wie eng ist denn das Nadelöhr? Aber gut, soll heute nicht das Thema sein, aber ich nehme es mit, dass es vielleicht mal ein interessantes Thema wird. Ja. Wir haben im Vorgespräch, haben Sie gesagt, Sie sind ja primär für die Neubauten zuständig, darum ist es auch das Thema des heutigen Gesprächs. Nichtsdestotrotz würde es mich interessieren, der Wiener Gesundheitsverbund hat nicht nur Neubauten, sondern hat natürlich auch Bestandsgebäude. Und ich sage jetzt, in Österreich ist der Großteil der Gebäude ist Bestand. Ja, im Vergleich zu dem, was neu gebaut wird, ist der Bestand deutlich größer. Also, und jetzt würde mich natürlich interessieren, wie wird der Bestand fit gemacht? Also ist nicht Ihre Zuständigkeit, das verstehe ich. Mhm. Aber gibt es da einen Austausch? Weil im Rahmenbauprogramm, so wie ich es verstanden habe, steht ja nicht nur was zum Thema Neubau drin, sondern auch zum Thema Modernisierung und Sanierung des Bestandes. Richtet sich das zumindest nach dem gleichen Kriterienkatalog?
Es ist natürlich so, dass ein Bestand ganz andere Voraussetzungen hat als ein Neubau. Mhm. Natürlich muss man immer schauen, was ist im Bestand vorhanden und was fehlt, sozusagen mal diese Ist-Soll-Aufnahme machen. Und dann ist es natürlich auch immer ein Thema der Finanzierung oder des Geldes, ne, des Budgets, das man hat. Und dann ist es auch noch ein Thema bei uns an den Standorten, wie lang steht sozusagen ein Pavillon noch.
Mhm.
Weil ja die Pavillonstruktur aufgelöst wird in einen Zentralbau und das geht ja schrittweise über die Jahre bis 2038, bis 2040. Ja. Und natürlich schaut man, wenn man sieht, dass man einen Sanierungsbedarf hat und die Strukturen nicht mehr passen, dass man so anpasst, dass weiterhin die Patientenversorgung gewährleistet ist, weil wir machen das ja alles im Vollbetrieb sozusagen. Mhm. Das Krankenhaus fährt ja keine Leistungen herab, damit wir hier bauen können, sondern wir müssen uns arrangieren mit dem Spitalsbetrieb, ja, dass das auch weiter funktioniert. Das war auch eine Vorgabe, dass das so sein muss für uns, ja. Und wir dürfen den auch nicht einschränken.
Mhm.
Und dann muss man natürlich schauen, was braucht es, ja. Und wenn man jetzt zum Beispiel, wenn man jetzt die Hitze hernimmt, das ist jetzt das große Thema hier, die Hitze, man sieht, dass alte Pavillons sozusagen Bedarf haben an Kühlung und so weiter, dann ist es natürlich so, dass es eine Ö-Norm gibt, die H6020, das ist die zentrale österreichische Norm für lüftungstechnische Anlagen und Gesundheitseinrichtungen, für Krankenhäuser, Pflegeheime, Ordination. Ö-Normen sind natürlich nicht verbindlich, aber die werden durch Gesetze verbindlich gemacht oder diese Ö-Norm zum Beispiel durch die MA40, das ist die Magistratsabteilung für Soziales und Gesundheitsrecht. Ja. Und dort wissen wir einreichen, wenn wir zum Beispiel ein Krankenhaus neu errichten möchten. Ja.
Mhm.
Und die verlangen zum Beispiel die Ö-Norm H6020 als Muss-Kriterium. Mhm. Ja. Und wenn wir jetzt im Bestand sanieren und so, sozusagen wieder eine Einreichung machen müssten, eben Hygieneeinreichung, sagen wir bei der Hygiene, ja, bei der MA40, dann muss natürlich die H6020 eingehalten werden und die besagt, dass Patientenzimmer nicht eine höhere Raumtemperatur haben dürfen als 26 Grad.
Mhm.
Und damit sozusagen, wenn man solche Ö-Normen, Gesetze einhält, erschlägt man dann auch schon wieder das andere Thema, was macht man wegen der Hitze. Ja.
Okay.
Ja.
Aha, das war mir gar nicht bewusst. Also es gibt sozusagen eine Maximaltemperatur, die es in einer Gesundheitseinrichtung haben darf.
Genau, so ist es.
Okay, weil das ist ja nicht überall so. Ja, es gibt ja Arbeitsplätze, also ich arbeite selber an so einem, wo es keine Maximaltemperatur gibt. Es gibt zwar irgendwo eine gewisse Verpflichtung zum Hitzeschutz, aber eine vorgeschriebene Maximaltemperatur gibt es nicht. Gibt es in Gesundheitseinrichtungen schon in dem Fall?
Genau, es gibt diese ÖNORM im Anwendungsbereich von medizinisch genutzten Räumen, einschließlich Operationssäle, Intensivstationen, Behandlungsräume und Patientenzimmer.
Mhm.
Und die dürfen nicht mehr als 26 Grad erreichen, ja.
Mhm. Okay.
Ja.
Ich glaube, ich habe die meisten Themen jetzt soweit durch. Liegt Ihnen noch etwas am Herzen, wenn Sie jetzt an die Wiener Gesundheitseinrichtungen denken, an den Wiener Gesundheitsverbund und an die Zukunft, was Sie den Hörerinnen und Hörern gerne mitgeben wollen oder was wir noch nicht angesprochen haben natürlich auch. Ja. Haben wir vielleicht irgendwas vergessen?
Also ich kann nur zu sagen, also von mir persönlich, ich bin als Leitung für das ganze Rahmenbauprogramm, Investitionsprogramm, Modernisierung von den Wiener städtischen Kliniken wirklich mit Herzblut dabei, weil ich finde, es ist eine extrem aufregende, auch herausfordernde, aber auch schöne Arbeit. Ja, und man hat im Hintergrund so das Gefühl, man tut etwas Gutes den Leuten hier in Wien, ja, dass man schaut, dass man die Infrastruktur, die medizinische Infrastruktur erneuert, aufrechterhält. Und wir hier erinnern, in ganzen Wiege, glaube ich, ist es so, dass wir alle nach bestem Wissen und Gewissen unsere ganze Expertise einbringen und auch unser ganzes Engagement da reinstecken, damit dieses Programm funktioniert.
Ja. Ja, das merkt man auch. Ja. Das kann ich gut verstehen, dass man das als sehr sinnstiftende Aufgabe empfindet, weil es ist ja irgendwie ein Mitgestalten an der Zukunft. Und was ich so besonders spannend finde, ist, dass Sie da nie Pause machen dürfen. Ja. Also Sie können nicht sagen, wir bauen jetzt einmal und dann gibt es halt 3 Jahre kein Spital, sondern Sie machen das ja immer am, ich weiß nicht, ob der Vergleich treffend ist, am lebenden Patienten, Ihre ganzen Umsetzungen, und das macht es natürlich schon besonders herausfordernd.
Ja,
um vielleicht auf meine Frage am Anfang zurückzukommen, müssen wir beunruhigt sein? Das war ja so ein bisschen der Hintergrund oder die Leitfrage hinter dieser Episode, jetzt im Hinblick auf Gesundheitsversorgung im Jahr 2040. Also aus Ihrer Sicht, Sie haben einen guten Plan.
Genau so ist es. Ich glaube, wir müssen nicht beunruhigt sein, sondern im Gegenteil, wir können uns freuen, dass hier wirklich eine sehr moderne, schöne, neue medizinische Landschaft, also wirklich schöne Krankenhäuser entstehen, die auch, wie gesagt, auch noch dazu sagen möchte, auch große Grünräume bekommen, also wirklich Parkanlagen dort auch entstehen werden und natürlich auch dieses Grüne und das nach außen öffnen für den Patienten, glaube ich, noch einmal eine bessere Möglichkeit ist, sich physisch und psychisch zu erholen in einem Krankheitsfall. Ja.
Naja.
Ja.
Jetzt habe ich vorher verstanden, Sie haben in Graz studiert.
Ich immer, ja, genau.
Also Sie sind sozusagen ein steirischer Exportartikel.
So ist es, ja, über Linz.
Über Linz.
Gekommen, ja.
Und Sie bringen sich in die Zukunft der Wiener Gesundheitsversorgung ein.
Ja.
Finde ich gut, ja.
Nein, ich muss auch sehr ehrlich sagen, ich bin jetzt schon lange in diesem Geschäft, aber ich finde das immer noch als spannendste Aufgabe, die ich bis jetzt gehabt habe, das zu machen.
Super.
Ja, für die Allgemeinheit. Ist wirklich schön.
Ja, ist ein schöner Schlusssatz. Dann sage ich herzlichen Dank für das Gespräch.
Dankeschön.
Das war der zweite FM-Talk. Mein Fazit für heute: Wir müssen uns in der Gesundheitsversorgung keine Sorgen machen. Für Neubauten sieht Frau Ludwig optimistisch in die Zukunft. Mich beschleicht aber auch nach dem zweiten Interview das Gefühl, dass uns im Gebäudebestand die Zeit davonläuft. Und 85% der Gebäude sind Bestand. Und genau dort kann Facility Management wirken und die Transformation antreiben. Und dazu wollen wir Sie mit diesem Podcast ermutigen, den Wandel nicht abzuwarten, sondern aktiv zu gestalten und Ihr Unternehmen als unverzichtbaren Partner für die klimafitte Zukunft zu positionieren. Und jetzt sind Sie gefragt. Wo ist Ihre größte Herausforderung? Schreiben Sie uns in den Kommentaren oder senden Sie uns ein E-Mail unter office@fma.or.at. Auch über Feedback, Anregungen und Bewertungen zum Podcast freuen wir uns sehr. Folgen Sie uns und abonnieren Sie uns auf Ihrer Podcast-Plattform. Mein Name ist Bernd Stampfl von der FMA. Bleiben Sie dran, gestalten wir die Zukunft gemeinsam. Bis zum nächsten Mal.